Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Alaaf und Helau, ihr Jecken. Schönen guten Tag zur Karnevalsausgabe des Just Baseball Podcast. Wie sagt man in Hamburg, Florian? Einfach nur Moin, ne?
Moin.
und in der anderen Karnevalshochburg in München sitzt Andreas mit einer roten Pappnase.
Ja, und die habe ich sowieso täglich auf.
Hi, Andreas.
Hallo. Und ich bin auch in dem Teil von Westfalen oder Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, der eine Karnevalsdiaspora war. Deswegen, ich habe nie damit was zu tun gehabt. Habe ich mal die Geschichte erzählt, wie unser Stadtrektor damals eine rheinische Frohnatur in Bad Oeynhausen einen Rosenmontagsempfang machen wollte und das Schloss Ofelgönne gebucht hat. 1000 Plätze waren da und es waren am Ende irgendwie 40 Karten verkauft.
Ja.
Übrigens, herzlichen
Glückwunsch. Wenn man damit nicht aufgewachsen ist, ne, dann ist das so.
Ja. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge Just Baseball.
Wow.
Ja, heute ist es soweit.
Wir beglückwünschen uns selbst.
Ja, hätte nicht gedacht, dass ich das so lange mit euch Pappnasen aushalte, aber es ist mir immer eine Freude, mich mit euch über Baseball zu unterhalten. Das ist immer.
Dann müssen wir irgendwann. Müssen wir eigentlich noch mal eine Jubiläumsshow machen. Machen wir dann bei der 300. oder?
Ja.
Machen wir dann noch mal eine Jubiläumsshow, so wie wir das zur 100. gemacht haben. Ist ja schon wieder eine ganze Zeit her. Heute steht auf dem Programm die Vorschau für die National League Central. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir natürlich, das gebietet die Chronistenpflicht, über Bryce Harper sprechen, der diese Woche in Philadelphia unterschrieben hat. 13 Jahre, 330 Millionen. Der höchste Free Agent Contract, der jemals in der MLB bis zum heutigen Tag unterschrieben worden ist. Und wir müssen ein bisschen diesen Vertrag und vielleicht auch die Konsequenzen daraus. Darüber müssen wir ein bisschen sprechen. Erstmal kurz zu den Fakten. Also, Bryce Harper unterschreibt in Philadelphia. Er bekommt in diesem Jahr 10 Millionen Gehalt plus den 20 Millionen Signing-Bonus. Von 2020 bis 2028 bekommt er 26 Millionen Dollar jährlich. Von 2029 bis 2031 bekommt er 22 Millionen jährlich. Dazu kommen Boni, die er in seinem Vertrag drinstehen hat. Für jede All-Star-Nominierung bekommt er $50,000, für jeden Gold Glove $50,000, für jeden Silver Slugger Award $50,000, MVP der Liga 500,000, National League Championship Series MVP 50.000, World Series MVP 100.000, macht zusammen $800,000 Bonus, die er jedes Jahr einstreichen kann. Oder wenn man es auf den ganzen Vertrag rechnet, sind das nochmal 10,4 Millionen Dollar in beweglichem Geld, sage ich mal. Dazu hat er ausgemacht, dass er in Hotels auf Auswärtsfahrten kein Zimmer bekommt, sondern eine Suite. Herzlichen Glückwunsch.
Das wusste ich noch gar nicht mit der Suite. Das ist eine sehr schöne Zusatzinfo.
Ja, das ist so. Ich fange mal bei mir an. Für mich ist dieser Vertrag absurd. Für mich sind die Phillies, auch wenn wir natürlich damit rechnen konnten und auch wenn wir wussten, dass es irgendjemanden gibt, der dieses Geld bezahlt. Na, es ist ja jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, ach du liebe Güte, was eine Überraschung. Nee, das meine ich nicht. Aber für mich ist es aus Philly-Seite komplett absurd. Für mich ist es viel zu viel Geld für Bryce Harper. Ich kann diesen Vertrag von Philadelphia Seite aus sogar einigermaßen nachvollziehen, weil sie damit natürlich genau den Spieler haben wollten, der oder den Spieler bekommen haben, der bei ihnen wirklich auf der Agenda stand, den sie haben wollten, wo sie ihre Fanbase schon mit heiß gemacht haben. Sie schlachten es ja jetzt auch weitlich aus mit kleinen Social Media Videos und mit Vorankündigungen. Ja, Bryce Harper wird die Phillies besser machen. Er wird sie sicherlich zu einem ernstzunehmenderen Contender machen, als sie es jetzt schon durch ihren ja eigentlich sogar sehr klugen Rebuild geworden sind. Dennoch ist es für mich zu viel Geld. Ich kann diesen Vertrag nicht gutheißen, Andreas.
Ich also gutheißen muss ich hier total sowieso erstmal gar nichts.
Das stimmt.
Natürlich ist der Vertrag absurd. Natürlich sind 330 Millionen Dollar ein Arsch voll Geld für jemanden, der Baseball spielt. Natürlich ist das. Aber die Phillies haben's. Und das ist für mich das Entscheidende am Ende. Sie werden niemals in diesen 13 Jahren so geknebelt sein durch diesen Vertrag, dass sie sagen, wir können gar nichts anderes mehr machen. Und das ist für mich das Entscheidende in diesem Vertrag. Er bekommt jetzt in den nächsten Jahren, bekommt er 26 Millionen Dollar, beziehungsweise 27,5 Millionen Dollar sind dann auf der Payroll drauf, weil die jedes Jahr diesen Signing-Bonus von 1,5 Millionen Dollar dann noch mit verrechnen. Also 27,5 Millionen Dollar, das steht auf der Payroll der Philadelphia Phillies. Sie haben in den Jahren, wo sie
Moment, ganz kurz. Ja. Aber sie bezahlen den Signing-Bonus in einem Jahr jetzt?
Sie bezahlen den Signing-Bonus in einem Jahr, schreiben den aber über die 13 Jahre dann ab.
Ah, okay.
Und der steht dann auf ihrer Payroll.
Okay.
Sie haben in den letzten Jahren 40 Millionen unter dem Durchschnitt der MLB an Gehältern gezahlt in den letzten 4 Jahren, wo sie im Rebuild waren. Sie haben davor 50 Millionen Dollar mehr als der Durchschnitt ausgegeben in ihren guten Jahren, damals noch mit Roy Halladay etc. Sie haben die Kohle und das ist für mich das ganz groß Entscheidende. Philadelphia ist ein sehr, sehr großer Markt und Philadelphia ist eine reiche Franchise, die Phillies, und der Besitzer hat vorher gesagt, wahrscheinlich werden wir in diesem Winter Stupid Money ausgeben. Das ist Stupid Money und das hat er vorher angekündigt. Sie brauchten einen Star, was ich gelesen habe jetzt. Sie wollten unbedingt ihre Outfield Corners besetzen in diesem Jahr, weil sie letztes Jahr zum Beispiel mit Rhys Hoskins im Left Field unglaublich schlimme Erfahrungen gemacht haben. Der Junge war völlig überfordert im Left Field. Das haben sie jetzt besetzt zum Beispiel mit Andrew McCutchen. Right Field ist jetzt besetzt mit Bryce Harper. Bryce Harper hatte kein gutes Jahr 2018, aber wenn man zurückguckt auf sein Jahr 2015, als er bei den Washington Nationals einen Wins Above Replacement-Wert von über 9 hatte, dann ist das der Spieler, den sich die... Das
war auch sein einziges MVP-Jahr, ne?
Genau. Aber das ist dann die Vorstellung, die Phillies haben, dass er in diesen 13 Jahren vielleicht 2 oder 3 Mal dieses Jahr wiederholen kann. Er wird es nicht jedes Jahr wiederholen, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist er auch nicht einer der 2, 3 besten Spieler dieser Liga. Vielleicht ist er nicht der Spieler hinter Mike Trout, der beste Spieler. Nein, wird er wohl nicht sein und wird er vielleicht auch in 13 Jahren nicht sein. Aber er gehört sicherlich zu den Top 10, Top 15 Spielern in der Liga. Stars müssen bezahlt werden. Die Philadelphia Phillies wollten Stars haben. Sie haben jetzt einen bekommen. In den 2 Tagen nach dieser Unterzeichnung haben sie 200.000 Tickets zusätzlich verkauft. Das sind alles Dinge, die dann noch dazukommen. Natürlich sind das dann auch weiche Faktoren, die da mit reinspielen, dass die Phillies ihn jetzt bezahlen. Aber ich kann da jetzt im Moment erstmal nichts Schlechtes sehen, dass er dann eine No-Trade-Clause, eine Full-No-Trade-Clause gehabt hat, kein Opt-out haben wollte. Das ist wieder so ein, ich würde jetzt sagen, das ist so ein kleiner Spleen wahrscheinlich von ihm. Der hat jetzt einfach Lust, der will sich jetzt was kaufen in der Nähe von Philadelphia und will sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wo er bis zum Ende seiner Karriere spielen wird. Und wenn er 38 ist, dann kann er überlegen, ist er noch gut genug oder ist er nicht mehr gut genug? Wenn er noch gut genug ist, unterschreibt er irgendwo noch für ein Jahr. Ansonsten reitet er in Sonnenuntergang darüber hinaus. Dass er alles richtig gemacht hat, ich glaube, da sind wir uns einig drüber, die Phillies werden nicht dran ersticken an diesem Vertrag. Und deswegen ist er für mich in Ordnung.
Florian, wenn du den Vertrag von Bryce Harper in Perspektive setzt mit Manny Machado, der ja 300 Millionen für 10 Jahre bekommt, oder wenn wir sagen, schauen wir uns von mir aus Nolan Arenado an, der aktuell pro Jahr 32,5 Millionen bekommt und damit der höchstbezahlte Position Player auf jährlicher Basis höchstbezahlte Position Player ist, den es in der MLB gibt. Wenn du dir anguckst, dass Zach Greinke im Moment 34,4 Millionen im Jahr bekommt, ist denn dieser Vertrag das, was am Ende Bryce Harper haben wollte, auf 13 Jahre gerechnet? Oder ist es halt einfach dieses, mir ist es egal, ich wollte mehr als 300 haben und wenn ich dafür 3 Jahre länger spielen muss, dann ist es so?
Ja, das Angebot der Giants war zum Beispiel 12 Jahre, 310 Millionen. Also das hätte er dort auch bekommen können. Also ne, dieses plus 300 plus 10 Jahre. Das ist ja, glaube ich, das, was ihm am wichtigsten war. Die Dodgers hatten ein Angebot, ich glaube, 8 Jahre mit 6 Jahren, glaube ich, dann ein Opt-out. Das Geld pro Jahr ist, glaube ich, bei allen ähnlich immer gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht das Entscheidende. Ich meine, das Entscheidende ist die 13 Jahre für ihn. Ich weiß nicht, was er für ein Typ ist. Ich kann es schwer einschätzen. Das, was ich bisher gehört und gelesen habe darüber, ist, dass er, ja, dass er jemand ist, der sich auch darüber keinen Kopf mehr machen wollte. Er wollte aus Washington weg. Ich glaube, das war schon relativ früh klar. Er ist jetzt der Mensch mit dem längsten Vertrag. Ja, das ist alles okay. Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Was es vor allem ist, es macht die Phillies besser. Sie zahlen dafür erheblich viel Geld. Aber für mich ändert das in der National League East zum Beispiel auch einiges. Für mich sind sie jetzt der klare Favorit auf den Titel in der National League East. Ob es dann mehr wird, weiß ich nicht. Und ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat, weiß ich auch nicht. Er spielt noch 10-mal, glaube ich, dieses Jahr in Washington. Das wird für ihn auch nicht leicht werden. Er geht aber auch nicht den allereinfachsten Weg. Also der einfachste Weg wäre, glaube ich, die Dodgers gewesen. Die sind für mich auch Favorit, wieder dieses Jahr in die World Series zu kommen. Das sind die Phillies nicht unbedingt. Und ja, und Philly, ja, wie ich finde das, was Andreas gesagt hat, am wichtigsten. So bei der ganzen Bewertung. Sie können es sich leisten. Ne? Das ist in Ordnung. Der Platz war da. Und sie wollten einen Star haben. Und wenn man sich die Line-Up jetzt anguckt, also du hast McCutchen, Segura, Harper, so 1, 2, 3. Das finde ich fantastisch. Du hast JT Realmuto, den darf man in diesem Team ja nicht vergessen. Auch ein fantastischer Catcher, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Und das wollten sie, das haben sie bekommen. Ich bin deswegen jetzt kein Phillies-Fan oder sowas. Ich hätte bei den Giants das mit einem anderen Auge gesehen, weil für mich ist Bryce Harper wäre bei den Giants eben, ja, das wäre richtig stupid money gewesen in meinen Augen, weil du ja nicht quasi auch für ihn nicht irgendein Team bieten kannst, was ja, was in irgendeiner Form in diesem Jahr um die Playoffs mitspielt. Und bei den Phillies hat er das. Deswegen, ja, es ist verdammt viel Kohle, aber er hat sich so vielleicht auch aus dem Free Agent Markt in 5 Jahren rausgenommen. Wer weiß, wie der dann aussieht. Wir haben dieses Jahr sehr viel darüber gehört und gelesen und selber auch geredet, dass der Free Agent Markt so stockend ist. Und vielleicht gibt es neue Regeln, die solche Verträge eventuell verhindern oder anders gestalten für das Team und auch für den Spieler. Das weiß man ja nicht. Davon haben sich die Phillies jetzt komplett entfernt und er selber auch. Er muss in 5 Jahren muss seine Leistung nicht nochmal neu bewertet werden in Geld. Die Sicherheit hat er jetzt. Spielerisch glaube ich, gerade bei einer Position, die er spielt, da kann er auch bis 38 gute Leistung bringen. Und wir werden im nächsten College CBA sowieso den generellen Designated Hitter bekommen. Das heißt, auch da wird eine Position immer für ihn auch bei den Phillies gefunden werden.
Ich wollte es gerade gesagt haben und wenn er im Outfield irgendwann vielleicht ein bisschen zu langsam ist, bis Ende des Vertrags haben wir ein DH in der National League.
Ja, und wie gesagt, ich finde zum Beispiel den Vertrag, du hattest es letzte Woche arg kritisiert, den Vertrag von Manny Machado bei den Padres, den finde ich, also ne, das wirkt für mich einfach nicht so rund wie der jetzt von den Phillies. Tatsächlich, den würde ich sogar eher sehen. Ich finde, den schlauesten Vertrag haben tatsächlich die Colorado Rockies mit Nolan Arenado gemacht. Und das ist etwas, was ich dann mal lobend erwähnen will. Der Phillies-Vertrag, ja, ist okay. Wir haben ihn jetzt halt weiter im Osten da, ist ja auch in Ordnung. Ja,
also, Nolan Arenado, um das kurz abzuschließen, 260 Millionen über 8 Jahre. Wenn du dir jetzt einen aussuchen kannst, Andreas Machado, Arenado oder Bryce Harper, welchen Vertrag nimmst du?
Welchen Vertrag? Es geht mir um den Spieler und dann nehme ich immer Nolan Arenado.
Okay.
Ich
meine mit Vertrag, du kannst ja den Spieler in Perspektive zu Geld setzen.
8 Jahre für Nolan Arenado sind schon ziemlich gut, weil man nach 8 Jahren dann wieder neu evaluieren kann und sagen kann, hier bis hierher und nicht weiter. Er hat jetzt in den letzten 2 oder 3 Jahren derart abgebaut, den brauchen wir nicht mehr. Third Base ist dann ja auch eine sehr anspruchsvolle Position. Wie gesagt, die Phillies werden kein Problem damit haben, Bryce Harper bis ans Ende seiner Tage zu bezahlen. Und die San Diego Padres, da muss man sehen, wie die Moves jetzt in den nächsten Jahren sind, beziehungsweise wie das Farmsystem liefert, weil das Farmsystem der Padres gilt halt mit als das Beste der Liga. Und wenn das liefert und wenn die Padres in den nächsten Jahren dann Contender werden, um dann die World Series, dann ist alles in Ordnung. Aber ich möchte hier nochmal das Statement setzen, die Phillies haben mit Bryce Harper, mit der Unterzeichnung von Bryce Harper, haben sie diese Offseason meiner Meinung nach gewonnen, weil, was Florian gesagt hat, Gene Segura, JT Realmuto ja noch dazukommen und sie haben jetzt ein wirklich furchterregendes Lineup. Dazu kommt noch David Robertson im Bullpen. Sie haben eine wirklich gute Rotation mit Nola Arrieta und Pifetta. Also die Phillies sind für mich jetzt Instant Contender.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Und sie werden auch eine gehörige Rolle in den Playoffs spielen. Ich glaube, du musst an denen vorbei, damit du die World Series betreten kannst, weil sie eben, das hast du wunderschön gesagt, auch gerade im Bullpen was gemacht hatten. Und selbst dann, ne, Aaron Nola, Jake Arrieta, das sind ja auch keine schwachen Leute. Also das ist alles gut. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann präsentieren werden.
Ja, das haben wir letztes Jahr über die Washington Nationals auch gesagt.
Ja.
Ja, wir sagen das jedes Jahr über die Washington Nationals.
Wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich ist es zu viel, aber ist ja nicht schlimm. Wir werden uns mit der Saison von Bryce Harper mehr als einmal in diesem Jahr beschäftigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und die Frage ist, reden wir hier über einen zweiten Chris Davis-Vertrag oder reden wir hier über einen David Ortiz-Vertrag? Mhm. Schauen wir mal.
Was ist denn mit den anderen jetzt? Also bisher ist der Dominostein noch nicht gefallen, ne? Also
ich wollte gerade noch die Additions von dieser Woche aufzählen. Die Yankees haben Aaron Hicks für 7 Jahre 70 Millionen unter Vertrag genommen und die St. Louis Cardinals sind mit dem Starter Miles Mikolas 4 Jahre 68 Millionen einig geworden. Das waren so neben Nolan Arenado, Manny Machado und Bryce Harper die Verträge, die diese Woche noch klar gemacht worden sind.
Seid ihr noch
Hallo?
Da?
Ich finde den Hicks-Vertrag finde ich fantastisch. Finde ich gut. Das finde ich, das haben die Yankees gut gemacht.
Okay. Gut, was wolltest du jetzt sagen?
Ja, ich bin gespannt. Also die Dominosteine hätte ich mir jetzt früher erwartet. Ne? Ich meine, es ist mit Dallas Keuchel ein Starting-Pitcher auf dem Markt, der dein Team definitiv besser macht. Es ist mit Craig Kimbrell ein Closer auf dem Markt, der dein Team definitiv besser macht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich meine, es gibt dann ja noch, also es sind ja die beiden Großen, wenn man so will, aber so Namen wie Gio Gonzalez, der auch noch keinen neuen Vertrag hat. Also da sind schon noch Leute, die ich gerne auch bei mir bei den Giants sehen würde. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wo die landen. Denn, also, was glaubt ihr denn, wo Dallas Keuchel landen wird? Also, man hört ja auch nichts, ne? Es gibt ja nicht mal irgendwie so ständig Gerüchte, wie es bei Harper der Fall war. Das ist ganz ruhig. Also, finde ich echt interessant, wo das enden wird.
Weiß man denn, was er haben will?
Der macht doch dieses Jahr. Also wenn es nichts wird, macht er dieses Jahr ein Jahr für 15 Millionen und dann hast du Dallas Keuchel mit einem 2,8er ERA oder mit einem 3er ERA und der verbessert dir die Rotation um alles in der Welt. Ich weiß überhaupt nicht, warum der keinen Vertrag kriegt.
Ja, ich würde ihn sofort nehmen, ne?
Tja,
ich weiß es auch nicht. Todd Zulecki spekuliert ja, dass er auch zu den Phillies geht.
Das wäre der Hammer.
Das wäre richtig gut, ja.
Und wenn er nur für ein Jahr geht, ne? Also selbst dann wäre das einfach, also die Rotation, meine Güte. Was man bei Harper noch sagen muss, fällt mir jetzt gerade noch ein, der ist ein Lefty, ne? Das heißt, die Phillies haben nicht nur einen guten Spieler bekommen, sondern auch einen Linkshandschläger, was ja auch ja, gut ist für die Lineup.
Linkshandwerfer maximal. Und nur Linkshandschläger habe ich noch nie benutzt, das Wort.
Was ist mit den Braves für Dallas Keuchel?
Die könnten auch immer noch mit dabei sein. Also es ist, die Braves, die Nationals und die Phillies sind immer noch so ein bisschen in der Verlosung, gerade weil die anderen National League East Teams jetzt noch ein bisschen was machen müssen, nachdem Bryce Harper jetzt in ihrer Liga gelandet ist oder in ihrer Division gelandet ist. Könnte ich mir vorstellen, dass die Braves und die Nationals da noch aktiv werden könnten. Die Nationals mit Craig Kimbrell. Die Nationals haben immer ein Reliever-Problem in den letzten 2-3 Jahren gehabt. Er könnte das natürlich massiv verringern, das Problem.
Ja.
Also das finde ich auch. Also ich glaube auch, dass die Nationals noch was machen müssen. Also sie merken ja, wie gut die Phillies sind. Wir haben über die Braves schon gesprochen, dass die dieses Jahr wieder eine Rolle spielen werden. Und natürlich sind sie weiterhin auch ein gutes Team. Und ihr habt sie ja auch als Gewinner der Division teilweise auch getippt. Ne? Also,
naja, wir haben halt gesagt, eigentlich ist die National League East gar nicht zu tippen.
Ja.
Ja.
Das war ja, in der Vorschau. In der Vorschau haben wir ja gesagt, eigentlich können wir noch gar nichts sagen, weil so viele Free Agents noch auf dem Markt sind und wir ja, dieser Harper-Vertrag ja über der National League East schwebte wie ein unheilvolles Zeichen.
Ja. Ja, also ich sehe gerade, ihr habt beide die Phillies sogar auf 1 getippt gehabt. Das bleibt ja dann, ich habe Atlanta noch auf 1. Ich bleibe jetzt aber einfach mal dabei. Ich glaube zwar nicht dran, weil die Phillies mir jetzt einfach zu stark sind, aber einmal gesagt ist einmal gesagt.
Einmal gesagt ist einmal gesagt. Haben wir denn noch etwas, was wir besprechen müssen, bevor wir zu unserer Vorschau der Central kommen?
Nein.
Okay. Ich auch. Dann gehen wir jetzt einmal in die Prediction für die 2019er Saison der MLB in der National League Central. Der Stand nach der regulären Saison im letzten Jahr war Cubs und Brewers gleich auf dem ersten Platz mit 95 Siegen und 67 Niederlagen. Dann kam es ja zu diesem Spiel 163, was die Milwaukee Brewers gewonnen haben. Dadurch haben sie die Division gewonnen und die Cubs mussten ins Wildcard Game, was dann ja auch verloren wurde. Also die Brewers auf 1, die Cubs auf 2. Dahinter die St. Louis Cardinals, immerhin auch 88 Siege, 74 Niederlagen. Die Pittsburgh Pirates 82-79 und die Cincinnati Reds, wie erwartet, auf dem 5. Platz mit 67 Siegen und 95 Niederlagen.
Darf ich einmal gerade dazwischen?
Mhm.
Ob es das schon häufig gegeben hat, dass zwei Mannschaften 163 Spiele gemacht haben, zwei Mannschaften 162 und eine Mannschaft nur 161 Spiele in einer Saison, in einer Division?
Vermutlich ja, aber das ist schon sehr komisch.
Also es ist tatsächlich komisch. Diese 161 kommen zustande. Welches Spiel ist ausgefallen? Was war das
Pittsburgh
denn
nochmal? Irgendwie gegen Marlins oder so. Auf jeden Fall Pittsburgh, er hätte nur gezählt, das hätte nur durchgeführt werden sollen, wenn die Marlins, gegen die Marlins war es, wenn es noch um etwas gegangen wäre für die Pittsburgh Pirates.
Genau, und da das nicht mehr der Fall war, hat man dann gesagt, ach komm.
Marlins gegen Pirates, wer möchte das auch sehen?
Ja, das ist richtig. Können denn die Milwaukee Brewers ihren Coup vom letzten Jahr wiederholen?
Ich finde, wenn wir über die National League East gesprochen haben, als fast nicht tippbar, gibt mir das bei der National League Central ähnlich. Du hast mit den Brewers ein Team, was letztes Jahr overperformed hat, würde ich sagen, also etwas drüber über den Erwartungen war, teilweise durch die fantastischen Trades, die sie letztes Jahr gemacht hatten. Sie hatten sich ja mit Lorenzo Cain und Christian Yelich verstärkt, also unter anderem verstärkt. Mike Moustakas ist da auch noch zu nennen. Also tatsächlich haben diese Trades ihnen richtig gut geholfen und sie haben es ja dann auch bewiesen. Sie sind erst im 7. Spiel an den Dodgers in der National League Championship Series gescheitert. Also man kann von den Brewers sagen, das war eine sehr erfolgreiche Saison. Und was dann ein wenig verwundert ist, wie wenig sie denn in der Offseason gemacht haben. Also die großen Trades gab es nicht. Es gab auch nicht die großen Free Agent Signings. Also zu nennen ist hier Yasmani Grandal den sie unter Vertrag genommen haben. Aber sonst ist recht wenig passiert, sowohl in der Projected Lineup noch, dass sie sich irgendwie fürs Bullpen richtig groß verstärkt haben. Und wenn man dann vergleicht das mit den St. Louis Cardinals, auf die wir noch kommen, die sich ja Paul Goldschmidt und Andrew Miller geholt haben, oder auch den Cincinnati Reds, die mit Yasiel Puig und Matt Kemp zwei Leute jetzt in den Reihen haben, von denen gerade bei Puig einiges erwartet wird, und den Trade von Alex Wood oder das Signing von Alex Wood darf man auch nicht vergessen. Was heißt das jetzt für die Milwaukee Brewers? Wenn ich mir die Lineup von denen angucke, also wenn ich so die ersten 5 Leute mir mal die Namen mir angucke, mit Lorenzo Cain, Christian Yelich, Jesus Aguilar, Travis Shaw und Ryan Braun, dann ist das immer noch oberstes Regal in der gesamten Liga. Aber das ist so ein bisschen, er hat letztes Jahr so, naja, nicht seinen zweiten Herbst gehabt, aber er war schon über den Erwartungen gut. Ob er das dieses Jahr hält, bin ich mir nicht sicher, und sympathischer wird er mir ja auch nicht. Er war ja gesperrt, vor 2 Jahren war das, ne? Da war er ja für 50 Spiele gesperrt wegen Doping. Jetzt ist er wieder da, na gut, jetzt ist er erstmal nicht mehr erwischt worden, aber naja. Ich finde, dieses Lineup ist offensiv stark, und ich hoffe mir wieder eine gute Saison von Lorenzo Cain. Mit Christian Yelich hat man, finde ich, einen der besten Outfielder in der National League, auf jeden Fall. Er ist nicht so gut, wie jetzt meinetwegen Mookie Betts oder Jackie Bradley Jr. Von den Red Sox, um die mal zu nennen. Gerade in der Defensive nicht so gut wie die beiden. Aber er gehört zu den Top Outfielder meiner Meinung nach. Und den in den Reihen haben, ist natürlich super. Von dem erwarte ich mir eine MVP-like Saison dieses Jahr. Ich glaube, der wird sich nochmal gehörig steigern. Wenn wir dann mal schauen, was sie auf dem Mount haben mit Chesson und Anderson, zwei Pitcher. Also, ich will mal so sagen, sie sind nicht die Creme de la Creme, aber die hättest du gerne als 1 und 2 in deiner Lineup. Du hast noch Zach Davis und Brandon Woodruff, die dann Spot 3 und 4 besetzen. Bei 5 wird in der Vorschau jetzt gesagt, dass Jimmy Nelson pitchen wird. So richtig von der Bank, also so in den Minors ist jetzt nicht unbedingt was da, wo gesagt wird, da könnte dieses Jahr noch mal jemand den Starting-Job übernehmen. Also es gibt ein paar Leute, die schon ein bisschen Service-Time haben in der Minor League, in der AAA, aber ob die jetzt den Impact haben, da bin ich mir nicht sicher. Das Starting-Pitching würde ich aber trotz allem als mit einem A bewerten, also mit sehr gut bewerten. Das haben sie auch letztes Jahr bewiesen, und ich gehe fest davon aus. Was interessant ist, dass sie für das Bullpen, sie haben sehr tolle Setup-Mans, also das ist alles gut, also so mittleres Inning, da sind die neuen Leute wie Matt Albers oder Alex Claudio, die hier genannt werden können, Tyler Williams und so weiter und so weiter. Und dann haben sie etwas, was ich sehr spannend finde. Sie haben eigentlich 3 Pitcher, die alle den Closer-Job übernehmen könnten. Also Corey Knebel, Jeremy Jeffress und Josh Hader sind alles 3 Kandidaten, die den Closing-Job übernehmen können. Mit Josh Hader würde ich mal sagen, den sehen wir am meisten an genau der Rolle. Als Linkshänder aber eben ja schwierig, finde ich, wenn eben die Lineup so Leute dann auf den Positionen anbieten, die eben auch Linkshänder sind. Aber da können sie dann eben Corey Knebel oder Jeremy Jeffress nehmen, die beide Rechtshänder sind. Das finde ich sehr gut gelöst, und das Bullpen würde ich auch richtig gut bewerten von den Brewers. Und wenn ich mir die Liga allerdings angucke, dann weiß ich nicht, was passiert. Also letztes Jahr hatten sie Glück mit Lorenzo Cain, aber sie hatten zum Beispiel unheimlich Pech mit Jonathan Schoop. Den hatten sie sich in der Saison geholt, und der ist ja überhaupt nicht aufgegangen dieses Jahr. Sie haben ein bisschen was auf der Bank gemacht. Also sie haben der Pitching-Coach und der Hitting-Coach, die haben das Team verlassen. Und ja, da weiß man jetzt auch nicht, hat das vielleicht Auswirkungen? Denn wir haben letztes Jahr gesehen, wie gut die Brewers auch in der Offensive waren. Das mag dann eben an so einem guten Hitting-Coach gelegen haben. Und da bin ich sehr gespannt, was dieses Jahr dann dort kommen wird. Und ich traue den Brewers eine gute Saison zu. Ich traue den Brewers den Run auf den ersten Platz zu. Das Over-Under liegt bei ihnen bei 83,5. Das finde ich einerseits sehr wenig. Wenn du aber andererseits die Division dir anguckst, glaube ich, dass du 3 Teams haben wirst, die um die 90 Siege kriegen könnten. Mit den Cubs, Cardinals und den Brewers. Und die Reds sollten meiner Meinung nach auch nicht unterschätzt werden. Deswegen würde ich die Brewers im Moment auf Platz 2 tippen, und aber mit mehr als 83,5 Siegen. Also da gehe ich drüber.
Ich glaube, das große Problem für die Brewers ist tatsächlich die Liga.
Die Division.
Meine ich ja. Die Division. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den Blue Jays in der American League East. Du hast halt tatsächliche Dickschiffe, die jedes Jahr da sind, die Cubs, die Cardinals. Du versuchst da als ein etwas kleinerer Markt mit klugen Transaktionen, du hast es ja eben schon aufgezählt, das macht alles Sinn. Es macht alles Sinn, was die machen. Sie sind meiner Meinung nach auch eine sehr sympathische Franchise, haben letztes Jahr auch dieses viel gerühmte Momentum halt mitnehmen können, haben ja sich in Spiel 163 halt auswärts auch durchgesetzt. Es ist alles super. Ob das nachhaltigen Erfolg garantiert, ich bin mir nicht so sicher. Über diese 83,5 Siege gehe ich auch drüber. Ich sage sogar, dass sie an den 90 kratzen werden oder kratzen können. Sie werden dennoch nur Dritter in der Division.
Oh, okay.
So schwierig wird es dort dieses Jahr.
Soll ich?
Du darfst.
Ich mag die Truppe immer noch sehr, sehr gerne, auch wenn sie ganz wenig nur gemacht haben. Yasmani Grandal hat mich in der World Series letztes Jahr nicht überzeugt. Yasmani Grandal hat doch letztes Jahr bei den Dodgers gespielt, oder?
Ja, hat er.
Hat mich nicht überzeugt. Aber er ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber oder auf der Catching-Position. Dass sie sonst nichts gemacht haben, kann ich voll und ganz verstehen. Das kann ich wirklich voll und ganz verstehen. Sie haben ein fantastisches Outfield mit Yelich, mit Kane und mit Brown. Sie haben mit Mike Moustakas, Jesus Aguilar, Asia und Shaw haben sie ein super Infield. Sie haben einen Bullpen zum Niederknien, was letztes Jahr wirklich überragend gepitcht hat mit Jeffress, Hader, Knebel. Und sie haben eine ordentliche Rotation. Das ist eigentlich, ist das in meinen Augen eine Mannschaft, die du so zusammenlassen kannst und wo du wirklich nicht viel machen kannst. Das Problem ist halt, und das hat Axel sehr gut gesagt, ist die Division, weil alle um sie herum abgegradet haben wie die Blöden und dass sie jetzt eventuell irgendwann doof aus der Wäsche gucken können. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Ich habe sie noch auf Platz 2. Aber das ist für mich neben der National League East dann auch die am schwersten zu prognostizierende Division, weil alle fünf Teams wirklich was gemacht haben, weil kein Team dabei ist, wo du, wo gesagt worden ist, nee, wir setzen diese Saison noch aus. Und das finde ich ziemlich interessant, das finde ich ziemlich schön und das könnte sehr spannend werden in dieser Saison.
Ja, und ich habe eben gerade vergessen bei meiner Vorschau, wenn jemand am Fantasy Baseball interessiert ist. Ich glaube, man sollte dieses Jahr nochmal auf Eric Thames gucken. Ich glaube, dass der könnte nochmal wieder von der Bank produzieren. Ich glaube, da können wir wieder was erwarten.
Dann sind wir gespannt. Der Verlierer von Spiel 163 waren die Chicago Cubs und Jetzt muss ich kurz, ich bin ein bisschen irritiert, weil Andreas eben meinte, so, ja, wir haben aufgerüstet wie die Blöden. Die Cubs haben gar nichts gemacht.
Ja, ich meine ja auch die anderen.
Bei den Cubs ist so ein Tumbleweed, der da durch die Straßen von Chicago weht. Man hatte ja gedacht, okay, jetzt haben wir das Wildcard-Spiel gegen die Colorado Rockies verloren. Jetzt kommt Theo Epstein und wird hier sagen, okay, so geht's nicht weiter. Wir werden jetzt unseren Erfolg von 2016 wiederholen und werden, was weiß ich, Bryce Harper, Manny Machado, vielleicht Kimbrell, wer auch immer. Wir werden jetzt Dallas Keuchel holen. Nichts ist passiert. Wen sie geholt haben, Daniel Descalzo und Brad Butch, das sind schon so die größten Additionen. Was halt für die Chicago Cubs eine sehr gute Nachricht ist, dass Chris Bryant zurückkommt. Chris Bryant, der ja im letzten Jahr arg verletzungsgeplagt war, nur die Hälfte seiner normalen Plate Appearances hatte, ist anscheinend wieder gesund und wird voll ins Line-Up zurückkommen. Was bedeutet, dass das Infield der Chicago Cubs in meinen Augen das Beste im gesamten Baseball ist. Wir haben Tony Rizzo auf der 1, Ben Zobrist auf 2, Javi Baez auf dem Shortstop, Chris Bryant als Third Baseman und als Utility Man. Kannst du immer, egal auf welcher Position, außer Pitcher, Ian Happ noch dazu nehmen. Für mich ist dieses Infield der Chicago Cubs das Beste im gesamten Baseball. Sowohl was die Offensive angeht, als auch was eine defensive Protection angeht. Im Outfield ist es nicht ganz so spektakulär, auch wenn es immer noch ein sehr, sehr gutes Outfield ist. Kyle Schwarber steht links, Albert Almora steht in der Mitte und Jason Hayward steht rechts. Das ist absolut Überdurchschnitt. Es ist aber nicht diese spektakuläre Ansammlung von All-Stars, wie es im Infield der Fall ist. Das Pitching der Cubs immer noch ebenfalls absolut überdurchschnittlich mit John Lester auf der 1. Dann kommt Kyle Hendricks, Cole Hamels, Jose Quintana und Yu Darvish auf der 5. Wenn du also von der 5-Mann-Rotation ausgehst, hast du hier von 1 bis 5 Leute, die Spiele für dich gewinnen können. Dazu ein überragendes Bullpen, angeführt von Carl Edwards Jr. und Pedro Strop, bis es dann zum Closer Brandon Morrow geht. Das Pitching der Cubs 1A. Gibt es nichts drüber zu meckern. Wie gesagt, es ist so eine ganz komische Stimmung in Chicago. Die Leute haben was anderes erwartet. Die Leute haben gesagt, Theo, gib uns mehr. Gib uns noch mehr zu dem, was wir haben. Ist nicht passiert. Sie haben sich noch Francisco Arcia geholt. Das ist ein Catcher, der von den Los Angeles Angels gekommen ist, eigentlich über einen Minor-League-Vertrag, der aber bei den Angels letztes Jahr 25 Spiele in Folge gespielt hat und dort ja vom Catching her eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Er ist halt so ein typischer No-Offensive-Catcher. Der ist also gerade irgendwo bei der Mendoza-Line, was es Schlagen angeht. Aber von der defensiven Seite her muss er wohl ein gutes Talent sein, auch wenn er schon 29 ist. Mehr ist da nicht gekommen. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese letzte Saison mit 95 Siegen, die ja schon in Teilen von Chicago als so ein bisschen underwhelming betrachtet worden ist, dass man gesagt hat, ach du liebe Güte, jetzt müssen wir hier in Spiel 163, ach du liebe Güte, wir müssen jetzt hier in Wildcard Game. Damit haben wir nicht gerechnet. Wenn man sagt, okay, ihr habt ohne Chris Bryant, also größtenteils ohne Chris Bryant, 95 Siege geholt, jetzt ist er wieder da, dann sind es halt 5 Siege mehr, die sie mit ihm holen. Und dann sind wir bei 100. Und meines Erachtens ist das für die Chicago Cubs absolut realistisch, wenn sie mit dem Bullpen nicht diese Schwierigkeiten haben, die sie im letzten Jahr hatten, wo sie sehr, sehr viele Spiele noch verloren haben, weil der Bullpen in schöner Regelmäßigkeit implodiert ist, was ja eigentlich, was von den Namen her gar nicht nötig ist, weil die Namen sind alle gut. Wenn Yu Darvish gesund bleibt, wenn Bryant gesund bleibt, ich meine, das ist ja immer so, ne? Wir sagen immer, wenn der gesund bleibt und wenn der gesund bleibt. Natürlich ist es eine Grundvoraussetzung, über gesunde Spieler zu reden. Dann ist es für mich absolut denkbar, dass die Cubs wieder in die 100-Siege-Kolumn kommen können. Ob es für den ersten Platz in der Division reicht, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich sage jetzt einfach mal 99 Siege, Platz 2.
Ich glaube, die Cubs werden noch ein Riesenproblem bekommen diese Saison. Und dieses Problem hat den Namen Addison Russell. Der kommt jetzt wieder zurück, ist Shortstop und da spielt aber Javier Baez. Er könnte auch 3B spielen, da spielt aber Chris Bryant. Er könnte auch 2B spielen, vermutlich, Da steht aber Ben Zobrist. Was also mit Addison Russell machen? Das finde ich, da haben die bisher noch, also habe ich noch keine Lösung gesehen. Ich weiß nicht, ob man ihn als Bankspieler sehen will. Weiß nicht, ob er sich dort sieht. Das glaube ich hätte, das hat Konfliktpotenzial. Eigentlich ist Joe Maddon jemand, der das gut im Griff hat. Ich weiß aber nicht, wie die Spieler sich selber im Griff haben. Du hast eben das Infield hochgelobt und da bin ich absolut bei dir. Ich finde die vier sind offensiv wie defensiv eine Freude. Also das macht richtig Spaß. Ich sehe aber zum Beispiel auch das Outfield super schwach. Kyle Schwarber ist immer noch meiner Meinung nach jemand, den die Cubs wohl gerne traden würden. Und was kommt dann danach? Ne? Du hast auf der Bank hast du eben den Descalzo erwähnt, vielleicht noch David Bote, der auch Outfielder spielen könnten, oder eben Albert Amaro Jr.
Ja, oder Ian Happ, der kann auch Outfielder spielen.
Genau, oder Ian Happ, genau. Also das geht dann auch alles. Das ist nicht überragend, das ist nicht gut. Ich finde, also wahrscheinlich wird Kyle Schwarber diese Saison 60 Home Runs schlagen, weil ich das jetzt gerade sage. Ich finde auch Jason Hayward, finde ich einen tollen Spieler, super, aber der wird nicht jünger. Und mir fehlt die Fantasie, dass er noch mal so einen Durchbruch noch mal hat, was die Leistung angeht. Ich finde das Outfield mit am schwächsten in dieser Liga, also außer jetzt ist der Pirates. Und das könnte dann auch ein Problem sein. Du hast das Starting Pitching angesprochen. Wenn alle gesund bleiben, ist es das Beste in dieser Division und wenn nicht sogar das Beste in der gesamten National League. Du hast die Namen genannt, das sind alles Top-Leute. Sie haben drei Lefties in ihrer Fünfer-Rotation. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Du hast das Bullpen angesprochen. Das war wackelig dieses Jahr. Mal sehen, was wir davon erhalten werden. Ich traue aber den fünf Starting-Pitcher traue ich zu, dass sie an die 180 Innings bekommen werden und sogar drüber gehen können. Und wenn sie gesund bleiben, dann brauchst du dein Bullpen vielleicht nicht in der Form, wie das in den letzten Jahren war. Ich sehe dennoch zwei Teams besser als die Cubs und würde sie nur auf Platz 3 tippen. Ich glaube auch nicht, dass sie 100 Siege bekommen können. Der ist over-under liegt bei 89. Ich gehe da drunter. Ich glaube, sie werden was jetzt nicht damit tun, dass sie super schlecht sind, sondern sie werden einfach mehr Niederlagen gegen die Reds, Brewers und Cardinals haben, als man jetzt denkt, und werden Dritter in der Division. Es könnte aber sein, dass dieser dritte Platz ausreicht, um in die Playoffs zu kommen.
Ich habe ähnliche Gedanken wie Florian.
Das macht mir Angst.
Nee, ach, warum? War ich so schlecht letztes Jahr beim Tippen?
Nee, um die Cubs.
Das macht
mir Angst um die Cubs.
Was du, Axel, gesagt hast, das stimmt alles. Das ist eine fantastische Mannschaft, wenn du sie auf Einzelspieler runterbrichst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, diese Franchise oder diese Mannschaft hat letztes Jahr so ein bisschen angefangen, muffig zu riechen. Da fehlte irgendwas bei dieser Mannschaft. Und dass sie im Spiel 163 da gegen die Brewers verlieren.
Chris Bryant
und dann,
fehlte.
Bitte?
Chris Bryant fehlte,
ja. Das kann man sagen, dass der wahrscheinlich dann fehlte. Und trotzdem war das letztes Jahr eine große Enttäuschung mit dieser Mannschaft, nicht in die Playoffs zu kommen und dann im Spiel 163 zu verlieren. Ich habe sie zum Beispiel auch nur auf Platz 3. Ich mag diese Mannschaft wirklich auf allen Positionen sehr gerne, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir Yu Darvish dieses Jahr groß performen werden sehen. Der hatte letztes Jahr halt große Probleme gesundheitlicher Natur. Ob der dieses Jahr wieder so zurückkommt, wie man es von ihm erhofft, wie man es von ihm erwartet, ist für mich eine Frage. Ob John Lester wieder das Ace sein kann, wie er es in den letzten Jahren war. Eigentlich verbietet es sich, an John Lester zu zweifeln, aber auch er wird nicht jünger. Auch Cole Hamels wird nicht jünger. Kyle Hendricks hat ein super Jahr 2016 gehabt, hat ein super Jahr 2017 gehabt. Ob er das jetzt wieder wiederholen kann, ist auch wieder noch eine andere Frage. José Quintana ist für mich auch ein richtig super Pitcher, wenn die alle gesund bleiben, wenn die alle ihre Leistung bringen, ist das eine Monster-Rotation. Und ich zweifle trotzdem ein bisschen dran. Ich habe sie auch auf Platz 3 und ich habe auch einen ähnlichen Gedanken, vielleicht wird es tatsächlich dann auch noch mit dem zweiten Wildcard-Platz für die Cubs dann reichen, in die Playoffs reinzukommen.
Mhm. Das könnte es nämlich sein, ja, finde ich auch. Und ich finde es halt so schade, ne? Ich hatte gehofft, dass die Cubs eben besser oder mehr sind, ne? Und jetzt sind sie, und das hattest du so schön gesagt, als sie die World Series gewonnen haben, jetzt sind sie halt ein normales Baseballteam. Sie sind nicht mehr der Lucky Loser, sie sind
ganz
nicht
normale
das
Leute.
Ganz normale. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das Problem für die Cubs. genau das, was Andreas gesagt hat. Das Muffige, würde ich eben sagen, sie sind halt jetzt ein normales Team. Und sie sind zum Beispiel nicht so flashy mehr, wie es jetzt für mich die Boston Red Sox sind. Wenn ich die beiden Teams vergleiche, würde ich lieber den Boston Red Sox zugucken und hoffe auch oder denke auch, dass die wesentlich bessere Leistung bringen als zum Beispiel die Cubs.
Ja, wie gesagt, ich halte die Cubs im Moment für das etwas bessere Team als die Milwaukee Brewers. Deswegen sind sie bei mir auf 2, aber eben nicht auf 1. Weil auf 1 habe ich die St. Louis Cardinals dieses Jahr. Und die Cardinals, die letztes Jahr 88-74 abgeschnitten haben, immerhin auch 14 Spiele über 500, das darf man ja alles nicht vergessen. Und die sind nicht in die sind nicht in die Playoffs gekommen. Denn die Cardinals haben halt einfach, ja, wir können diese Vorschau relativ kurz halten und können halt einfach sagen, Paul Goldschmidt. Andrew Miller, Paul Goldschmidt, Miles Mikolas, Platz 1, 103 Siege. Ende der Vorschau. Es ist tatsächlich so, Paul Goldschmidt macht diese Mannschaft, die ja schon letztes Jahr nicht so schlecht war, unfassbar viel besser. Und in meinen Augen macht Paul Goldschmidt die Cardinals deutlich besser, als Bryce Harper die Phillies besser macht. Weil Paul Goldschmidt ist eine absolute First-Base-Maschine, sowohl defensiv als auch offensiv. Er ist ein Workhorse. Er ist meines Erachtens einer der besten First-Basemen, die es in der Liga gibt, vielleicht sogar der Beste. Dazu mit Yadier Molina, ein Zauberer als Catcher, der wahrscheinlich eine unglaubliche, wie nennt sich das so, eine Verbindung zwischen First Baseman und Catcher aufbauen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es sehr viele Würfe vom Catcher auf Paul Goldschmidt geben wird. Dass man versucht, Leute auf der First auszumachen, was einem normalen Team gar nicht einfallen wird. Weil das sind zwei so große All-Stars, da kann ich gar nicht genug praisen. Also das ist eine fantastische Addition. Auf 2 Colton Wong, auf 3 Matt Carpenter, der so ein bisschen keine Range mehr hat. Aber Matt Carpenter hat halt immer noch ein Bat, was man nicht unterschätzen darf. Shortstop Paul DeJong, so ein bisschen der dunkle Fleck bei den St. Louis Cardinals im Infield. Outfield, Marcell Ozuna, Harrison Bader und Dexter Fowler. Dexter Fowler, müssen wir auch gar nicht drüber reden. Dazu kommt von der Bank Tyler O'Neill, der im Outfield alles spielen kann. Du hast im Infield als Utility-Player noch Jed Gioco und Jairo Muniz, die du auch jeden Tag reinwerfen kannst. Die Rotation, Miles Mikolas, wie eben schon erwähnt, ganz frisch akquiriert, dahinter Carlos Martinez, Jack Flaherty, Michael Wacker und Adam Wainwright. Wacker und Wainwright auf 4 und 5, vielleicht der beste 4-5-Spot in der Liga. Von der Gesamtrotation her können sie mit den richtigen Dickschiffen nicht mithalten. Dennoch ist es eine sehr, sehr gute Rotation. Und wenn man ins Relief geht und sich anguckt, dass Andrew Miller wahrscheinlich für Jordan Hicks auflegen wird, dann kannst du sagen, oh je, lass die Cardinals mit dem Starting Pitching nicht ins 6. oder 7. Inning kommen, weil dann ist alles vorbei. Für mich sind die Cardinals, so wie sie sich jetzt aufgestellt haben, absoluter Contender für eine World Series. Sie sind in meinen Augen auf einem Niveau mit den Dodgers. Sie sind auf einem Niveau mit den mit den Houston Astros. Es ist eine ganz, ganz fantastische Mannschaft. Und ich habe große Sorge, dass die St. Louis Cardinals im Oktober Baseball spielen werden und lange Baseball spielen werden. Wie gesagt, 103 Siege, Platz 1 für mich, der große Favorit in der Division. Auch wenn die Division natürlich knüppelhart ist, wie wir es eben schon erwähnt haben. Aber für mich sind die St. Louis Cardinals absoluter Contender für einen langen Playoff-Run und für eine hocherfolgreiche Saison, weil einfach alles, was sie gemacht haben, Sinn ergibt. Und wie eben schon gesagt, Paul Goldschmidt für mich der absolute Königstransfer dieser Offseason ist.
Wann fing das eigentlich an, dass die St. Louis Cardinals bei uns hier im Podcast so ein bisschen das ungeliebte Kind sind?
1984.
So. Also bei mir auch, weil ich gegen sie häufiger spiele als ihr mit den Red Sox.
Nein, ich glaube, dass mit dem das ungeliebte Kind, ich weiß gar nicht, ob es dem gerecht wird. Ich glaube, wir haben so ein bisschen dieses erstmal dieses Redneck-Publikum. Das ist wahrscheinlich nicht so unseres. Und zweitens ist es ja so, dass die Cardinals immer sich selbst neu erfunden haben. Die haben alle Hindernisse, die ihnen in den Weg geworfen worden sind, haben sie halt mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, ja, dann gucken wir doch mal, wen wir in der Farm haben, und haben Leute hochgeholt, wo die Welt noch nichts von gehört hat, die dann halt einfach die Saison gerettet haben. Vielleicht ist da auch ein bisschen Neid dabei.
Also ich gebe offen zu, ich finde diese Franchise ja pupslangweilig. Also wirklich, das, ja. wenn ich auf den Spielplan gucke und mir so abends denke, Mensch, heute guckst du ein Spiel, wenn die Red Sox zum Beispiel nicht spielen. Als allerletztes schaue ich nach, was die St. Louis Cardinals machen. Da gucke ich vorher lieber die Royals. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber ich gebe dir da recht.
Wird sich dieses Jahr ändern, Andreas.
Nein, es wird sich nicht dieses Jahr ändern, auch wenn sie die Division gewinnen werden, wie auch ich prognostiziere. Mhm. Ich mag den Move, dass man Paul Goldschmidt in einen größeren Markt befördert hat. Das mag ich sehr gerne, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er in Arizona so ein bisschen untergegangen ist bei den Cardinals, bei den Diamondbacks. Ich glaube, dass er jetzt dieses Jahr der Welt dann wirklich zeigen kann, was für ein fantastischer Spieler ist, und dass er noch mehr auf sich aufmerksam machen wird. Ich bin ein ganz großer...
Ist er der beste First Baseman, den wir haben?
Ja. Nenn mir einen, der besser ist. Gibt keinen. Also ich sofort unterschreiben, er ist der beste First Baseman in der gesamten Liga.
Ja. Also ich wüsste jetzt auch im Moment...
Es ist jetzt keine anspruchsvolle Position. Ich habe sie gespielt. Also das heißt einiges. Und trotzdem brauchst du dort jemanden...
Aber der Anspruch in der Liga, den du gespielt hast, anders als in der MLB.
Richtig, war die niedrigste Liga, die es gibt. Aber auf jeden Fall finde ich Paul Goldschmidt, ja. Fantastischer Typ.
Sie haben ihr Bullpen versteckt, unter anderem ja auch mit Andrew Miller, was ich einen hervorragenden Move finde. Ich bin noch nicht so ganz zu 100% überzeugt von der Rotation. Martinez hatte letztes Jahr kein gutes Jahr. Michael Wacker hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Mikolas, ob der das Ace dieses Jahr darstellen kann, finde ich doch interessant und werden wir sehen. Aber ansonsten, ich habe sie auch auf Platz 1. Ich bin übrigens kein Fan von Yadier Molina, auch wenn ich mag, wie er spielt, und auch wenn ich glaube, dass er mit der beste Defensivcatcher ist, den wir in der Liga haben. Ich mag ihn trotzdem nicht. So.
Er ist der beste Defensivcatcher,
den wir in der Liga haben. Ist auch egal, ich mag ihn trotzdem nicht. So. Ja,
ich auch nicht, aber
einfach mal unbegründet jemanden nicht mögen.
Ich finde die Molina-Brüder immer noch fasziniert. Das sind ja drei Stück und alle drei haben Catcher gespielt. Ich weiß nicht, wie die das früher im Garten gemacht haben. Ich finde das immer noch faszinierend. Benji Molina, der Ältere, hat ja mal bei den Giants gespielt. Ist tatsächlich auch ein fantastischer Catcher gewesen, der so gut mit den Pitchern zurechtgekommen ist und auch mit dem First Baseman. Und alles das, was Axel gesagt hat, möchte ich hier nochmal unterschreiben. Paul Goldschmidt macht dieses Team um so viele Punkte besser. Alles gut. Aber wenn man sich anguckt, wie die Cardinals letztes Jahr in der Defensive waren, das Starting Pitching war vom ERA Fünfter in der gesamten Liga. Die sind auch Erster zum Beispiel in zugelassenen Homeruns per 9-Inning, wenn man das runterrechnet. Und wo sie ein Riesenproblem hatten, war im Relief-Pitching. Da sind sie nämlich sogar teilweise Vorletzter, also bei Balls per 9-Innings zum Beispiel, sind sie im Ranking Vorletzter gewesen. Und was haben sie also getan? Sie holen sich Andrew Miller und machen damit das Relief-Pitching um so viele Punkte besser, dass es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, sie sind der große Favorit auf den Gewinn der Division. Sie werden aber keine 100 Siege holen, weil die, ich glaube, die Division dieses Jahr mit nicht so vielen Wins gewonnen wird, weil du drei starke Teams hast. Aber sie sind auf jeden Fall ein Faktor. Und all das, was du über die Rotation gesagt hast, Andreas, ne, sie sind letztes Jahr vom ERA-Wert die 5 Beste gewesen. Und das geht komplett unter, ne, weil du die Sachen ja angesprochen hast, ne? Und ich finde es Wahnsinn. Und was noch dazu kommt, mein letzter Satz dazu, die haben wieder Prospects. Es wartet noch ein Alex Reyes in der AAA als Starting Pitcher. Wenn der Yadier Molina nicht mehr kann, dann haben sie jetzt als Backup-Moment Matt Wieters geholt. Das ist jetzt keine tolle Verpflichtung, aber so kann Molina ein bisschen Pause machen. Jünger wird er ja nicht. Der ist jetzt ein 36, darf man nicht vergessen. Aber sie haben mit Andrew Knitzer oder Kneiser Catcher in der AAA, der vermutlich dieses Jahr dann auch seine ersten At-Bats kriegen wird und plötzlich schlägt da wieder jemand ein, den du vorher nicht auf dem Zettel hattest. Genau das, was die da kommt dann irgend so ein komischer Starting-Pitcher hoch und die Rotation verbessert sich und deswegen hasse ich die Cardinals, weil sie verdammt gute Arbeit machen. Das ist Neid, das ist purer blanker Neid, wie gut die in dem Markt, in dem sie sich befinden, in dieser Division immer wieder dafür sorgen, ja, dass man an ihnen nicht vorbeikommt.
Miles Mikolas hat übrigens das beste Vorschaubild bei MLB.com mit seinem Schnörres. Der könnte auch aus 1984 entsprungen sein.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, also die Central wird ein Hauen und Stechen dieses Jahr. Können denn auch die Pittsburgh Pirates damit eingreifen, Andreas?
Kurze Antwort, nein. Deswegen gehen wir sofort zu den Cincinnati Reds.
Gut. Ich will nur wissen, was Chris Archer macht. Das würde mich am meisten interessieren.
Ich habe mir das vorgenommen. Ein Lied von Pur heißt, das ist ein Lied für all die Vergessenen. Und Chris Archer ist so ein bisschen der Vergessene. Jetzt haben wir Pur untergebracht in einem Baseball-Podcast.
Ich habe Chris Archer nicht vergessen.
Nein, natürlich hast du Chris Archer nicht vergessen.
Und die Pittsburgh Pirates auch nicht. Immer noch der Hass-Move des letzten Jahres.
Die Pittsburgh Pirates haben sich letztes Jahr ja schon Chris Archer zur Trade-Deadline geholt. Sie haben letztes Jahr erst ihren vierten Winning-Record am Ende der Saison gehabt. In den letzten 26 Jahren. Es hat trotzdem nicht zu den Playoffs gereicht. Und die Brewers, die Cubs und die Cardinals sind nach wie vor sehr, sehr starke Mannschaften. Und die Reds werden auch verbessert sein, sodass die Pittsburgh Pirates sich schon so ein bisschen umgucken müssen jetzt in diesem Jahr und ein bisschen was machen müssen, um nicht komplett nach hinten durchgereicht zu werden. Oder vielleicht dann wirklich zu sagen, am Ende, sie stehen auf Platz 5 mit einer sehr erfahrenen, mit einer sehr routinierten und mit einer sehr ausgewogenen Truppe, wie ich finde. Sie haben jetzt im Moment eine Payroll von $71 Millionen. Das ist die zweitniedrigste noch vor den Tampa Bay Rays. Und sie haben letztes Jahr so viel gemacht, dass sie dieses Jahr in der Offseason gar nicht so richtig viel machen wollten. Sie haben halt Chris Archer geholt und sie haben Keon Kayla geholt im Relief-Pitching. Und dann haben sie gedacht, okay, da müssen wir gar nicht so richtig viel holen. Sie haben Eric Gonzalez, einen Infield-Utility-Man geholt, der jetzt erstmal im Depth-Chart auf Shortstop positioniert ist. Haben sie von den Cleveland Indians geholt in einem 5-Spieler-Trade. Sie haben Francisco Cervelli geholt, Lonnie Chisenhall geholt, der in einen Einjahresvertrag bekommen hat in der Free Agency. Er wird so lange im Right Field sein, bis Gregory Polanco wiederkommt. Der hat eine Schulteroperation hinter sich und er könnte irgendwann zwischen Mitte April bis Ende Mai könnte er wiederkommen. Dann würde Gregory Polanco dann das Right Field übernehmen werden und Lonnie Chisenhall könnte sich zum Beispiel im Left Field die Position mit Corey Dickerson teilen oder vielleicht mit Starlin Marte, wenn der mal wieder eine Dopingsperre abzusitzen hat oder so.
Sie haben sehr fatalistisch, Andreas.
Colin Moran wird in der neuen Saison dann die Third Base übernehmen, nachdem er wirklich eine sehr gute Rookie-Saison letztes Jahr hatten. Sie hatten Adam Frazier für die Second Base, Josh Bell für die First Base. Sie haben also ein durchaus sehr, sehr ordentliches Infield. Sie haben ein gutes Outfield, ein sehr erfahrenes Outfield mit Polanco, mit Chisholm, Starling Marte und mit Corey Dickerson. Und die Rotation sieht nach wie vor aus, dass sie Jameson Taillon haben als Ace. Chris Archer hatte letztes Jahr eine ganz, ganz fiese zweite Hälfte. Und das war wirklich sehr bitter, das zu sehen, dass er von den Tampa Bay Rays zu den Pittsburgh Pirates gegangen ist und so gar nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Aber die Pittsburgh Pirates hoffen natürlich, und da hoffen viele drauf, dass Chris Archer jetzt mit der Offseason, jetzt ist er gesettelt in Pittsburgh, dass er dieses Jahr dann wieder die Ergebnisse bringen kann, die man sich von ihm erhofft hat in diesem Trade, den man letztes Jahr mit den Tampa Bay Rays gemacht haben. Wir haben jetzt also eine Anfangsrotation, also eine Rotation mit Jameson Taillon, mit Chris Archer, mit Trevor Williams, Nick Kingham und Joe Musgrove. Das ist in Ordnung, vor allen Dingen, wie gesagt, von Jameson Taillon und Chris Archer erhofft man sich was. Im Relief-Pitching hat man Kyle Crick und Keon Kaler, die als Setup-Man gelten sollen, dann für Felipe Vázquez als Closer. Josh Bell, José Osuna kämpfen nach wie vor erstmal um den First-Base-Posten, obwohl da Josh Bell favorisiert ist. Adam Frazier auf der Second-Base, Colin Moran auf der Third-Base, Kevin Newman oder Eric Gonzalez auf der Shortstop-Position. Kevin Newman ist noch ein Prospect. Corey Dickerson, Starling Marte und Gregory Polanco, Lonnie Chisenhall dann als jemand, der zwischen den Positionen springen wird. Sie haben letztes Jahr einen furchtbaren Einbruch an Zuschauerzahlen gehabt. Sie haben knapp 500.000 Zuschauer im letzten Jahr verloren. Von 1,9 Millionen auf 1,465 Millionen im Jahr 2018, müssen damit ein bisschen was tun jetzt, weil sie im Moment einfach niemanden haben, der die Leute in Pittsburgh da ins Stadion lockt. Und du kannst nicht nur mit dem tollen Blick aus dem Stadion die Leute ins Stadion locken, weil irgendwann haben sie häufig genug gesehen. Das wird in diesem Jahr das große, große Problem. Und die Pittsburgh Pirates, habe ich das Gefühl, sie werden hinten dran bleiben und sie werden am Ende auf Platz 5 einlaufen. Und ich sehe im Moment nicht, wie es in dieser Division, die so, so aufgerüstet hat, bei 4 von 5 Teams, um Axel jetzt nochmal zu beruhigen, dass die Pittsburgh Pirates hier so ein bisschen das Team sind, was hinten rüberfällt.
Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich könnte es nicht besser ausdrücken.
78,5 ist das Over-Under auch. Also es zeigt das auch damit, finde ich, dass da jetzt eine positive Saison, eine 82-Spiele-Saison oder 81-Spiele-Saison ist da nicht zu erwarten. Würde ich auch. Also ich gehe auch, die sind unter, die werden um die 70 Siege holen und werden Fünfter, ja.
Ich habe sie bei 75 Siegen und auch auf Platz 5. Ja.
Schade eigentlich, ne? Weil das ja wirklich vielversprechend aussah mal und jetzt ist so ein bisschen die Richtung verloren worden, habe ich das Gefühl. Denn auch wenn man deren Prospects anguckt, das ist jetzt nicht so, dass die Pirates da aus dem Vollen schöpfen können. Und sie haben irgendwie den Anschluss verloren und man weiß nicht genau wieso. Ne? Es ist ganz komisch.
Es ist kein großer Markt. Und was ich gesagt habe, sie haben eine eher eingeschränkte Payroll. Sie haben meiner Meinung nach aus diesen Hindernissen, was sie haben, haben sie meiner Meinung nach das meiste gemacht. Aber das Problem ist halt, dass sie in dieser Division der National League Central sind, die dieses Jahr sich alle gedacht haben, Mensch, wollen wir doch dieses Jahr mal um die Position 1 kämpfen. Die Pittsburgh Pirates würden das gerne. Sie werden auch einige Teams, glaube ich, mächtig ärgern, aber insgesamt reicht die Tiefe dann auch nicht. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr einen Dreier-ERA von sowohl Taillon als auch Archer sehen, dann könnte es was werden. Ich hoffe sehr, dass Chris Archer dieses Jahr eine gute Saison haben wird, weil der Junge tut mir
das hoffe ich auch, weil ich mag ihn ja.
Ich auch.
Das ist ja das Problem.
Intelligenter Spieler, ne? Ja.
Absolut intelligenter Typ. Und ich mag ihn sehr, deswegen hat mich dieser Move ja letztes Jahr so geärgert.
Verletzt hat er dich.
Bitte?
Verletzt hat er dich.
Ja, auf mehreren Ebenen sogar. aber ich gebe dir da vollkommen recht, ich wünsche ihm auch ein Comeback hier. Ohne jede Frage. Ein 2-6er ERA von Chris Archer wäre super.
Ja.
hätte ich überhaupt nichts gegen. Aber du hast es schon gesagt, ähnlich wie für die Milwaukee Brewers, vielleicht noch ein bisschen signifikanter für die Pirates, ist vielleicht nicht das eigene Team das Riesenproblem, sondern halt die Division. Und damit kommen wir zu dem letzten Team in der Division, nämlich den Cincinnati Reds, die letztes Jahr in Anführungsstrichen nur 67 Siege abgegriffen haben, aber dann dieses Jahr sich gesagt haben, Leute, wir sind keine Witznummer mehr. Wir haben letztes Jahr ja schon gesagt, eigentlich waren die Reds letztes Jahr schon ein interessantes Team zum Zugucken, ein spannendes Team. Und dieses Jahr sind sie dann für Cincinnati-Verhältnisse absolut in die Vollen gegangen.
Entschuldigung.
Nee, mach ruhig.
Die Cincinnati Reds, 67 Siege, 95 Niederlagen, du hast es gesagt, sie haben einen neuen Manager, David Bell. David Bell ist der Enkel von Gus Bell. Gus Bell war Reds Outfielder in den Jahren 1953 bis 61 und er ist der Sohn von Buddy Bell, der war der Third Baseman der Cincinnati Reds von 1985 bis 88. Er wurde angeheuert von Reds President of Baseball Operations Dick Williams. Dick Williams ist der Sohn von Reds Chairman Joseph Williams und der Neffe von Reds Vice Chairman und Treasurer Tom Williams. Also Familienbande überall dort im Front Office beziehungsweise jetzt auf der Manager-Position. Auch hier haben wir in den letzten Jahren einen Rückgang in den Zuschauerzahlen gehabt in einer Stadt, die eigentlich Baseball verrückt ist, weil sie mit die erste Franchise hatten mit den Cincinnati Reds. 1,63 Millionen 2018 waren nur noch durch die Stadiontore gegangen. Ein Rückgang von über 200.000, nachdem sie 1,84 Millionen 2017 bei den Zuschauerzahlen hatten. Das war der viertgrößte Verlust an Zuschauerzahlen in der National League nach Miami, nach Pittsburgh und nach den New York Mets. Bei allen drei anderen durchaus verständlich, beziehungsweise bei zwei von drei anderen. Und es ist die drittniedrigste Durchschnittszuschauerzahl in der Liga gewesen. 2013 haben damals die Cincinnati Reds noch 2,5 Millionen Fans angelockt. 2019 ist das 150. Jahr der Cincinnati Reds, die 1869 als die Cincinnati Red Stockings gegründet worden sind. Das erste professionelle Team in der Baseball-Historie. Die Reds-Spieler werden dieses Jahr Throwback-Uniforms tragen, in 15 verschiedene Throwbacks-Uniformen an ihren Heimspielen. Sie werden das auf ihren Kappen drauf haben, dass sie dieses Jahr die 150. Saison spielen und sie haben sich gedacht, Mensch, wenn wir jetzt schon ein Jubiläum eingehen, dann müssen wir auch ein bisschen was tun für dieses Jubiläum. Und deswegen gab es den Blockbuster-Trade in dieser Offseason. Sie haben einige Prospects geschickt, plus Homer Bailey zu den Dodgers und haben dafür bekommen Alex Wood, Matt Kemp und Yasiel Puig. Und Yasiel Puig in einer Reds-Uniform zu sehen, ist nach wie vor, ich habe jetzt zwei Spring-Training-Spiele von den Cincinnati Reds gesehen, wo er dann auch mitgespielt hat. Es ist immer noch sehr, sehr ungewohnt. Und ich weiß nicht, ob ich mich in dieser Saison schnell dran gewöhnen werde, dass Yasiel Puig, dass Matt Kemp dann im Moment in Cincinnati Reds Uniformen spielen. Yasiel Puig wird natürlich dann im Right Field übernehmen, nachdem er letztes Jahr eine ordentliche Saison hatte, aber in der World Series bzw. in den Playoffs nicht mehr so abliefern konnte, wie man sich das von ihm gewünscht hatte. Scott Schappler haben sie in der Center Field Position und sie haben Jesse Winker auf dem Left Field. Matt Kemp kann an allen drei Outfield Positionen eingesetzt werden und wer weiß oder wer gesehen hat, wie Matt Kemp im letzten Jahr quasi eine Comeback-Saison hatte, der kann sich vorstellen, dass er eventuell auch einen dieser Plätze dann gewinnen wird in dieser Saison. Sie haben auf der First Base nach wie vor und werden ihn auch bis ans Ende seiner Karriere haben, Joey Votto. Joey Votto, der immer gesagt hat, er möchte unbedingt bei Cincinnati bleiben, er möchte dafür sorgen, dass die jungen Spieler gefördert werden und dass sie dann irgendwann wieder nach vorne kommen. Joey Votto, dem der Mannschaftserfolg gar nicht so wichtig zu sein scheint, der einfach eine gute Zeit haben will. Dann haben sie auf der Second Base Scooter Gennett, der sich in den letzten Jahren in den Vordergrund so ein bisschen gespielt haben. Jorge Peraza auf der Shortstop-Position, Eugenio Suarez auf der Third-Base-Position, Trevor Bahnhardt hinter der Plate. Sie haben in der Rotation was gemacht. Sonny Gray ist gekommen. Sie haben Alex Wood, was ich eben gesagt habe, von den LA Dodgers. Und sie haben Tanner Roark, der früher bei den Nationals gespielt hat. Dazu haben sie noch Anthony DeSclafani, der auch schon mal bei den Dodgers gespielt hat. Und insgesamt macht die Rotation einen besseren Eindruck. Wir müssen allerdings uns blitzdingsen, was Sonny Grays Performance bei den Yankees angeht. Das müssen wir rausnehmen aus unseren Gedanken, weil die Performance von Sonny Gray bei den Yankees war eine Katastrophe, um es milde auszudrücken. Und wenn er dann aber an seine Zeiten wieder andrücken kann, die er vorher hatte, zum Beispiel bei den Oakland A's, dann kann er ein ganz, ganz großer Gewinn für die Cincinnati Reds sein. Und vielleicht ist es für ihn ja auch besser, dass er nicht in einem Markt ist, der so vom Scheinwerferlicht beschienen wird, wie der bei den Yankees. Sie haben im Bullpen haben sie nicht so richtig viel gemacht. Sie haben Mike Lorenzen da noch. Sie haben Raisel Iglesias als Closer. Das passt erstmal. Sie haben relativ großes Bullpen, haben viele Arme fürs Bullpen. Und da werden sich in den nächsten Wochen, Monaten, werden sich da einige Positionen dann noch erarbeiten lassen. Ich mag diese Mannschaft. Ich mag, dass sie was getan haben. Sie haben nach wie vor eine gute Anzahl an Prospects, die jetzt durch die Farm kommen werden in den nächsten Jahren. Und das sollte ihnen einigen Optimismus geben, dass es wieder aufwärts gehen kann. Ich glaube, dass sie noch nicht an den Cubs, an den Cardinals und an den Brewers vorbeikommen werden, aber ich traue ihnen Platz 4 zu und das mit deutlich mehr Siegen als letztes Jahr. Ich glaube, dass sie 10 Siege auf jeden Fall mehr holen als im letzten Jahr. Dann wären sie bei 77 und dann würde das Ganze schon mal in die richtige Richtung zeigen, weil die letzten Jahre waren ja durchaus etwas ernüchternd.
Aber natürlich auch in einem schwierigen Umfeld, ne? Ja. Muss man ja dazu sagen. Aber du hast es schon gesagt, also für mich waren das alles Contracts, die Sinn machen. Diese Starting Rotation ist ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem letzten Jahr. Mit Alex Wood, mit Tanner Roark, mit Sonny Gray haben sie sich hier drei Leute geholt, die alle drei das Team besser machen. Matt Kemp im Outfield, Yasiel Puig im Outfield, Holla die Waldfee. Problem ist halt so ein bisschen diese Infield-Position rund um Ned, Eugenio Suarez und so. Da bin ich noch nicht hundertprozentig von überzeugt. Aber ich gehe mit deiner Prediction auf jeden Fall mit, dass sie besser sind als letztes Jahr, dass sie auch nicht mehr Nummer 5, sondern Nummer 4 sein werden. Und für mich ist es sogar so, dass sie, wenn es gut läuft und wenn sich dieses Team zusammenrafft, dass wir hier von vielleicht einer Saison mit über 500 ausgehen können.
Also, ich sag
82 ja. Siege ist für mich überhaupt nicht unrealistisch.
Ja. Geh ich auch mit. Mir gefällt, was die Reds gemacht haben, sehr. Sie brauchten Starting-Pitching, haben sich das, was auf dem Markt zur Verfügung steht und in ihrem Budget ist, auch geholt. Alleine das, also wenn man sich überlegt, die waren letztes Jahr 25. im ERA mit dem Starting-Pitching. Wenn sie sich da jetzt schon mal verbessern und einfach qua der Namen, die da sind, selbst wenn ein Sonny Gray nicht mehr die Leistung bringt wie bei den A's, er wird auf jeden Fall besser sein als das, was er letztes Jahr bei den Yankees hat. Und das hilft ja schon. Das Over-Under bei denen ist auch bei 77 Siegen. Das zeugt ja eben schon davon, dass die eben auf jeden Fall 10 Siege mehr kriegen würden. Und ich gehe da auch drüber. Ich glaube, wir werden hier über das Most Improved Team sprechen. Und es könnte, wie Axel das meint, es könnte sogar in Richtung einer 500er-Saison gehen, was ein riesengroßer Erfolg wäre für diese Franchise. Und den Blick dann auch vielleicht wieder von uns darauf mehr noch richtet. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe letztes Jahr fast gar nichts von den Reds gesehen. Ich werde das aber dieses Jahr mal ändern, denn gerade diese Geschichte, also mich würde wirklich interessieren, wie Yasiel Puig in einem Umfeld funktioniert, gerade mit jemandem wie Joey Votto an der Seite. Ich glaube, Joey Votto ist jemand, also Yasiel Puig braucht so jemanden wie ihn, der ihn so ein bisschen mal an die Seite nimmt und sagt, so Junge, lass das mal sein und wir spielen hier Baseball und das machen wir gerne. Und ich glaube, das könnte so ein Turnpoint auch für Yasiel Puigs Karriere werden. Und deswegen glaube ich auch, ich glaube, die werden auf den 4. Platz kommen, leider eben in einer sehr starken Division nichts mit den Playoffs zu tun haben dann, aber das ist wird eine super Saison für die werden.
Wir waren heute ungewohnt harmonisch, was die Platzierungen angeht, ne?
Ja, wir glauben alle an St. Louis und wir glauben alle nicht an die Pirates.
Ja, aber Ja, ja. Ich bin gespannt. Also die National League Central auf jeden Fall eine hochinteressante Division in diesem Jahr. Auch für American League Connoisseure können wir mal reinschauen. Bitte?
Connoisseure.
Connoisseure? Mhm. Ja, nicht in Köln.
Ihr Liebhaber.
Genau. Ja, haben wir noch was zu besprechen?
Ich bin inzwischen schon nicht mehr so richtig überzeugt von meinem Getippe hier, aber.
Jetzt ist es zu spät, Andreas.
Ja, ist es tatsächlich.
Ja. Gut, dann war das unsere Vorschau für die National League Central. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, Anregungen auf Twitter, auf Facebook. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann hinterlasst doch bei iTunes eine kleine Rezension. Und dann freuen wir uns. Und wenn ihr Bock habt, dieses Projekt zu unterstützen, auf der Homepage gibt es auch einen kleinen Spenden-Button. Danke, danke dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es weiter mit der Vorschau auf die American League West. Und dann nähern wir uns mit sehr, sehr großen Schritten dem Saisonstart, den wir alle kaum abwarten können. Das war Just Baseball für diese Woche. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.